Es gibt nur eine Sache, die hilft, und das ist annehmen. Man braucht mit dem Schicksal nicht verhandeln. Das geht nur, wenn ich sage, das ist jetzt das neue Leben. Und das bringt nichts, das 5 Jahre später zu machen, sondern das hilft in dem Moment.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die SWZ trifft. Mein Name ist Antonia Sell und ich spreche heute mit jemandem, den viele aus dem Fernsehen kennen. Aus Sendungen wie die Visite auf NDR, aus Talkshows, aus eigenen Formaten oder aus kurzen Videos im Netz, Dr. Johannes Wimmer. Der gebürtige Hamburger ist einer der bekanntesten TV-Mediziner Deutschlands. Seit mehr als 10 Jahren steht er öffentlich für Medizin. Sein Ansatz ist so simpel wie wirkungsvoll. Ein Knochenbruch ist ein Knochenbruch und nur im Hörsaal eine Fraktur. Nach seiner medizinischen Ausbildung und mehreren Jahren am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf wurde ihm klar, Medizin darf nicht dort enden, wo Fachsprache beginnt. Dr. Wimmer hat sich früh entschieden, Gesundheit anders zu vermitteln. Alltagstauglich und auf Augenhöhe. In seinen Videos geht es um große Themen und kleine Beobachtungen, um Schlafmangel und Stress, um Vorsorge, Pflege und Verantwortung, um Ängste, Mythen und den ganz normalen Wahnsinn des Alltags. Mal ernst, mal sehr persönlich und oft mit einem Augenzwinkern. Dabei treibt ihn eine zentrale Frage um. Warum reicht Wissen allein so oft nicht aus? Und was braucht es, damit die Gesundheitsinformationen wirklich ankommen? Auch persönliche Erfahrungen schwingen leise mit. Der frühe Verlust seiner ersten Tochter, der Blickwechsel vom Arzt zum Vater und die Frage, wie man weitergeht, wenn sich Abschied und neues Leben überschneiden. Gerade zum Jahreswechsel, wenn viele Bilanz ziehen, neues planen, zweifeln oder einfach auch nur Luft holen, dann öffnet dieses Gespräch Raum für Zwischentöne. Lieber Herr Dr. Wimmer, schön, dass Sie heute bei uns sind. Wenn man Ihren Weg betrachtet, fällt auf, Sie sind früh aus der klassischen Arztrolle herausgetreten. Wann wurde Ihnen klar, mein Platz ist ein anderer als in der Praxis oder im Krankenhaus?
Also, dass ich nicht der typische Arzt jemals sein werde, das ist mir eigentlich schon an der ersten Stunde im Anatomie-Seziersaal an der Leiche klar gewesen. Da kamen die anderen Studenten gerne aus ärztlichen Haushalten, meistens sogar beide Elternärzte kamen da rein, eine Woche vorher noch irgendwie Schüler gewesen, jetzt aber der Arzt in Spee, und genierten sich so richtig so von den Bewegungen und wie sie gesprochen haben und wie sie den Kittel trugen. Das war schon alles sehr ärztlich, so wie man das so damals, ne, so dieses Halbgottmäßige gerne hatte. Und ich habe überhaupt gar keine Mediziner in der Familie, also das ganz weit weg, und konnte deswegen auch ganz viele Begriffe nicht, konnte bei diesen Geschichten, die dann in der Mensa beim Essen erzählt wurden mittags oder irgendwie so Witze, ja, ich habe die teilweise gar nicht verstanden, weil mir einfach dieses medizinische Wissen gefehlt hat.
Ja.
Und das habe ich dann an der Leiche schon sehr klar zu spüren bekommen und später dann aber am lebenden Menschen dann für mich nutzen können, weil ich dann gemerkt habe, Mensch, irgendwie kann ich dafür aber mit dem Patienten gut. Also eher die Sprache der Patienten als die Sprache der Ärzte.
Okay, das führt uns jetzt auch gleich zum nächsten Thema. Sie haben einige Jahre am Universitätsklinikum Eppendorf gearbeitet in Hamburg. Ich glaube auch lange Jahre im Bereich digitaler Patientenkommunikation. Was haben Sie dort über die Menschen gelernt, das man vielleicht nicht in einem Lehrbuch oder durch Mediziner der Familie lernen kann?
Es ist ja witzig, dass momentan wird das Digitale ja so verteufelt. Also das dann sagen alle, in Australien wird endlich TikTok verboten und sowieso würden die Kinder zu viel am Handy hängen. Und wenn man dann aber mal schaut, wer abends am Abendbrottisch das Handy rausholt, dann ist es doch der Vater, der meint, er muss unbedingt diese eine E-Mail checken. Mhm. Also es wird immer gesagt, dass wir würden so vereinsamen durch die digitale Technik. Und was man aber eigentlich merkt, ist, dass das Digitale ja ganz viele Türen öffnet und Verbindungen herstellt zu Menschen, die sonst nicht hätten. Man braucht da gar nicht so weit zurückdenken. Also in meiner Kindheit hatte ich das Glück, in der Stadt aufzuwachsen. Das heißt, ich konnte in die Bibliothek gehen, wenn mich was interessiert hat. Ich konnte zum Zeitschriftenladen gehen. Wenn ich irgendwie was Besonderes erleben wollte oder ein bisschen andere Ansichten hatte, dann konnte ich dafür auch passende Menschen treffen. Das konnten und auch können heute Menschen in den ländlichen Regionen oder abgelegenen Regionen oder anderen Ecken der Welt können das nicht. So, und da ist das Internet ja ein Tor zur Welt und das ist ganz, ganz fantastisch. Und manche Menschen können auch gar nicht so am Leben teilhaben, weil sie das Haus gar nicht oder die Wohnung nicht verlassen können. Und da muss ich sagen, ist das wirklich toll, eigentlich zu sehen, wie man Menschen etwas an die Hand geben kann und wie man Verbindung mit Menschen eingehen kann, obwohl man sich gar nicht kennt, obwohl man sich gar nicht sieht. Ja, das ist für mich auch manchmal ganz toll zu sehen bei Instagram, wenn mir Leute schreiben und ich sehe, Mensch, wir haben uns schon mal vor 2 Jahren geschrieben und manchmal erinnere ich sogar, worüber wir geschrieben haben. Und diese Menschen fühlen sich gesehen, die sonst nicht gesehen werden. Man vergisst, glaube ich, wie viel Einsamkeit heute ganz still hinter einer geschlossenen Wohnungstür so stattfindet. Und da ist es einfach toll zu sehen, wie man Menschen erreichen kann, insbesondere wenn es Menschen nicht gut geht. Und wenn man krank ist oder eingeschränkt ist, dann findet das ja zu Hause statt. Also das ist auch so ein Denkfehler bei den Ärzten, dass man immer glaubt, ja, der war jetzt in meiner Praxis oder die war bei uns in der Klinik und jetzt ist alles gut. Nee, Heilung findet zu Hause statt und Vorbeugung, dass es gar nicht so weit kommt, findet auch zu Hause statt. Und da ist oft der einzige kleine, ganz zarte Faden der Kommunikation eben dann doch das Digitale. Ob das nun ein YouTube-Video ist, eine Online-Sprechstunde oder eben ein witziges kleines Instagram-Video.
Mhm. Sie haben ja sehr früh auf Gesundheitskommunikation gesetzt, auf breite Gesundheitskommunikation im Fernsehen, wie Sie eben gesagt haben, auf YouTube, in den sozialen Medien. Die Motivation, genau das zu tun, woher kam die?
Was mich wirklich stört, ist, wenn man Menschen nicht mitnimmt und sie das im schlimmsten Fall auch noch spüren lässt. Also ganz klassisch die Chefarztvisite, da schweben sie alle rein. Der Chefarzt hat 2,5 Minuten am Bett, den interessiert eigentlich nur Verlauf in die richtige Richtung oder nicht. Selbst wenn das ein ganz einfühlsamer Arzt oder eine Ärztin ist, die Zeit ist gar nicht da. Und schon rauschen alle weiter und man sieht nur weit aufgerissene Augen im Bett, das, wo der Patient einen anschaut. Und dann bin ich danach immer nochmal hingegangen und habe mich hingesetzt und mit den Leuten gesprochen. Als es dann mit dem Internet so losging, ist das Gleiche eigentlich online. Ja? Also die Leute haben schon so viel Angst gehabt, zum Arzt zu gehen und sich da zu genieren, dass sie gesagt haben, dann google ich das halt nachts um 3. Ja, und dann waren die Ärzte ganz sauer und haben gesagt, das geht ja nicht und Dr. Google und der kann das alles nicht. Und ich denke, ja, aber wer ist denn von euch nachts um 1 da online und erklärt den Leuten das? Und da ist keiner. Ja, und da ist auch heute noch keiner. Das ist ja das Erschreckende. Also wir leben in einer Zeit, wo eigentlich Raum und Zeit und Ort alles offen und frei ist. Und die Strukturen sind aber so wie früher, wie vor 100 Jahren. Und Menschen da die Hand zu reichen und zu befähigen, für sich selber sprechen zu können und für sich auch Entscheidungen treffen zu können, das ist mir einfach wichtig.
Wenn Sie auf das Gesundheitssystem schauen, was müsste die Politik aus Ihrer Sicht tun, damit Gesundheitsinformationen verständlicher, ehrlicher und menschlicher auch wird?
Tja, das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ich glaube, es ist einfach ein grundlegender Denkfehler. Eigentlich gibt es 2 große Denkfehler. Der eine ist, wir denken immer zu wissen, was den Menschen gut tut und was gut für sie ist und was sie machen sollten und wie das alles zu laufen hat. Also die Freiheit des Menschen wird schnell vergessen und man muss auch sagen, das Recht auf körperliche Unversehrtheit im Grundgesetz, und das gibt es ja in allen möglichen Ländern und Formen irgendwie verankert, so in der Verfassung, das mag ja da sein, aber das Recht auf freie Entscheidung ist dann doch höher. Also den Leuten immer vorzugeben, was sie zu tun, zu lassen, zu machen und zu denken haben, das halte ich für schwer. Und das ist in der Medizin etwas, was in der großen Gesundheitspolitik viel stattfindet und wem man was wegnimmt und wem man belohnt und wem man bestraft, gerade wenn die Mittel knapp sind. Das halte ich für sehr schwierig und das findet aber auch im Kleinen statt. Und das ist, wenn ich da vor meinem Hausarzt sitze und bin übergewichtig, rauche und damit bin ich eigentlich schon in seinen Augen vielleicht selber schuld an der ganzen Misere, weswegen ich da sitze. Ja, also das ist einfach ein Problem. Und das Zweite ist, und das ist gar nicht so sehr die Kommunikation, sondern das sind die Anreize. Wir bezahlen in der Medizin immer noch die Leistung und nicht den Erfolg. Und da gibt es diesen schönen Spruch, wenn ich mit dem Hammer durchs Haus gehe, dann sehe ich viele Nägel, die ich in die Wand hauen möchte und hau auch gerne mal irgendwo drauf. Insbesondere, wenn man mir, weiß ich nicht, 100 Euro für jedes Mal, wo ich irgendwo draufhaue, gibt. Also wir bezahlen völlig willkürlich nach Leistung. Hauptsache, es wurde gemacht, ohne zu überlegen, also hat das denn jetzt auch einen Erfolg gebracht? Und dann noch, und da kommen die beiden Sachen zusammen, wollte der Patient das denn überhaupt?
Mhm.
Und da wird immer vorausgesetzt, dass die da oben, ja, sei es nun Arzt, Ärztin, Mediziner, Pflegefachkräfte etc., die wüssten das immer. Und die entscheiden das. Es wird ganz selten gefragt bei einem Arztbesuch oder auch in der Politik, was wollt ihr denn?
Ja, das verstehe ich. Ihre Arbeit findet längst nicht mehr nur im Krankenhaus oder in einer Praxis oder in einem Studio statt, sondern eigentlich mitten im Alltag der Menschen mittlerweile. Sie posten ganz viel auf Social Media. Hunderttausende Menschen folgen ihnen. Ihre Videos sind mal erklärend, persönlich, manchmal aber auch einfach nur lustig. Was möchten Sie bei Menschen auslösen, wenn sie eines Ihrer Videos sehen?
Am Ende des Tages geht es doch darum, war ich für einen Menschen da oder nicht?
Mhm.
So, und das menschlich. Menschen brauchen Menschen. Das ist so. Ja, das klar, manche sagen, oh, mir wird das alles zu viel und ich könnte auch mal ohne. Aber wir sind soziale Wesen, wir brauchen einander, wir brauchen das, um zu wachsen, wir brauchen das, um zu lernen, wir brauchen das für die Fürsorge. Und das ist zu wenig da. Und es geht gar nicht immer ums Medizinische. Es geht ja einfach darum, dass man sagt, ich bin da und ich reiche die Hand, und das Erschreckende ist eigentlich, dass Menschen mir schreiben, wenn ich glaube jetzt aktuell habe ich gerade schon wieder mal anderthalb Wochen oder so nichts gepostet.
Mhm.
Mich stört das nicht so, das ist irgendwie so, ich lasse mich da nicht treiben. Aber dann schreiben mir Menschen so nach zwei Wochen und sagen, ich möchte ja nicht aufdringlich sein, aber würden Sie vielleicht nochmal wieder ein Video reinstellen? Das ist der einzige Moment am Tag, wo ich lächle.
Ach echt?
Ja, und die Nachricht kriege ich viel. Und dazu kommt, dass dann ganz viele schreiben, ah, das tat irgendwie gut oder das habe ich jetzt verstanden oder den Stupser habe ich gebraucht.
Mhm.
Und das ist etwas, wo ich mir immer denke, wir sind so durchgetaktet, durchstrukturiert und irgendwie ist die Technik da, aber man vergisst dann immer so den Menschen. Und ich habe ja auch ein paar Jahre in Wien an der Uniklinik gearbeitet.
Mhm.
Und da gab es so einen eigentlich ganz schlimmen Witz, aber irgendwie der trifft es ganz schön. Ich versuche jetzt mal einen Wiener Akzent, dass sie sagen, ja, mal bitte die Arbeit am Spital, die wäre so schön, wenn die Patienten nicht da wären. Und das ist halt, also ist klar, die Arbeit am Krankenhaus wäre viel, viel schöner ohne Patienten. Und das ist das Problem. Das ist einfach das Kernproblem. Und natürlich braucht es Überwindung, sich um einen Menschen zu kümmern, dem es nicht gut geht. Ich glaube, dass wir sogar ganz tiefe Reflexe manchmal haben, uns von dem kranken Wesen, dem kranken Gruppenmitglied, dem kranken Menschen in der Gesellschaft abzuwenden, weil das in der Natur noch ganz lange so war. Ja. Aber das Entscheidende ist ja eben, wofür machen wir das denn und wofür wird denn so viel Geld ausgegeben und warum leben denn Menschen, die in der Gesundheitsbranche arbeiten und in der Gesundheitsindustrie, muss man ja sagen, warum leben die denn so gut? Ja, weil da auch einfach viel Geld für ausgegeben wird. Und da ist aber das Menschliche so wirklich irgendwie morgens mit in den Spind einzuschließen, halte ich für schwierig.
Das geht jetzt gleich ins nächste über. Sie sagen oft, Wissen allein reicht nicht aus, es muss auch bei den Menschen ankommen. Kommt das durch diese Menschlichkeit an in den Videos? Auch mal, ja, wie gesagt, jemanden zum Lächeln zu bringen, auch wenn es nicht ein schönes Thema ist eigentlich, worum es gerade geht?
Ich glaube, Lächeln und Humor, also das besetzen andere, ne? Das sollte ich dann immer besetzen, da habe ich mich aber nie so wohl gefühlt.
Ja.
Also wenn ich irgendwie witzig bin oder Leute lächeln, dann ist das eigentlich eher unfreiwillig. Und wenn die mir Menschen schreiben, ich lächle, dann ist das auch gar nicht unbedingt, weil es witzig war, sondern auch man lächelt ja auch, weil man sich denkt, auch irgendwie schön.
Ja. Ja.
Also ich plane keine Gags. Wenn mir kuriose Dinge im Leben passieren, die ich komisch finde, also komisch im Sinne von überraschend,
ja.
Dann teile ich die auch mal gerne, weil ich mir auch denke, also ich zeige ja auch gerne, bei mir läuft ja auch nicht alles perfekt. Ja.
Ja.
Bei mir gibt es auch im Alltag Kleinigkeiten, die nicht laufen und auch ganz große Dinge im Leben, die anders kommen als gedacht. Und ich glaube, das ist einfach der Punkt, wenn man mal zeigt, dass man damit ehrlich umgeht und nicht versucht, da irgendwie eine Fassade aufzubauen oder irgendwie ein Schauspiel hinzulegen, das wird ja ganz schnell zum Schmierentheater. Ja? Also das ist der rauchende Arzt, der mir dann sagt, ich soll nicht rauchen, weil es schlecht für die Gesundheit ist. Wo man sich denkt, ja, dann lass uns doch draußen gehen, eine rauchen, können wir es auch beim Rauchen besprechen. Also das ist einfach so unehrlich. Und
ja.
Ich glaube, das Wichtige ist eigentlich die Ehrlichkeit und die fehlt. Und das ist vielleicht auch der Grund, jetzt in der letzten Zeit sind die Follower bei Instagram gewachsen wie verrückt. Ich glaube, weil einfach Leute sehen, ich Ich schneide da nichts, ja. Ich sitze da mit dem Hund auf dem Schoß oder auf dem Sofa oder laufe irgendwo rum und dann sabbel ich das so rein. Und manche mögen das nicht, ist mir völlig egal, aber keiner kann sagen, ist nicht ehrlich. Und auch dieser ehrliche Umgang zu sagen, ja klar, ist das eine ganz schlimme Situation, wenn man eine gewisse Erkrankung hat. Aber dann sage ich auch zum Beispiel, hatte ich jetzt im Umfeld Multiple Sklerose oder chronisch entzündliche Darmerkrankung, Parkinson, also gab es jetzt so ein paar Fälle im Umfeld, im Freundeskreis, da habe ich auch gesagt, ich rede das auch gar nicht schön und es ist auch nicht heilbar, aber du besser jetzt, als die Krankheit vor 12 Jahren bekommen zu haben. Du bist einfach an einem besseren Ort und Lebensqualität ist da und damit kann man umgehen. Und das ist irgendwie dieses Ehrliche gepaart mit der Akzeptanz, das ist jetzt so. Wenn ich das ein bisschen transportieren kann, ich glaube, dann kann ich auch Menschen mitnehmen zu sagen, ja gut, dann schaue ich mal, was ich jetzt draus mache.
Authentisch ist es einfach.
Ja, das ist immer so ein Wort, wo sich jeder denkt, das wird so, Authentizität ist ja schon schwer auszusprechen.
Ist schon ein Zungenbrecher.
Ja, boah, also da muss ich immer schon sehr genau überlegen. Das ist so weit weg. Also einfach ehrlich, offen und sagen, ist so.
Sie haben Ihren Hund erwähnt. Ich muss mich ja selbst outen. Ich bleibe auch bei Ihren Videos hängen. Zum Beispiel der chaotische Urlaub oder der Wellensittich, der ins Haus geflogen ist, glaube ich, wo auch der Hund dabei war und eine Rolle gespielt hatte. Was bedeutet dieser Hund für Sie persönlich, weil er ist oft dabei? Und was verändert er vielleicht auch in der Kommunikation mit den Menschen, die das anschauen?
Ja, ich muss natürlich mich jetzt an dieser Stelle erstmal bei der Followerschaft und allen Zuschauern des Videos zum Thema Wellensittich bedanken, weil ich gesagt habe, blauer Kanarienvogel. Und das war natürlich, ich wollte das Opfer schützen und nicht genau beschreiben, wie dieser Vogel nun aussah. Ja, es war ein Wellensittich. Ich kenne mich in der Vogelwelt nicht so aus. Deswegen habe ich das irgendwie dann so gesagt. Und auch da korrigiere ich nicht oder nimm dann runter, nee, so. Dann ist das so. Also ich kann mich auch mal versprechen. Also der Hund ist für mich einfach ein ganz treuer Begleiter, auch was ganz Fantastisches, dass Hund und Mensch oder auch Hund, Katze und andere Tiere, dass wir so zurechtkommen, das finde ich enorm. Und dass der Hund einem dann doch vieles gibt, was die Menschen einem dann nicht geben können. Und gerade, weil das ja Teil meiner Aufgabe ist, dann auch vorne zu stehen, obwohl ich das gar nicht unbedingt immer so gerne mag, ist dann, und viel reden, ne, also viel reden, schreiben, ist diese Kommunikation mit dem Hund, die ja hauptsächlich ohne Worte stattfindet, einfach etwas, was mich erdet und mir gut tut. Und der ist ein ganz treues Familienmitglied und gibt eine Ruhe rein und spiegelt mich auch sehr. Also wenn ich mich über den Hund aufrege, warum der so hibbelig ist und irgendwie so komisch, dann dauert es manchmal einen Moment, aber dann komme ich drauf, naja, das, weil ich irgendwie super angespannt bin. Also das ist schon enorm, dass in Gottes Tierreich ist vielfältig, aber dass da so ein paar Kreaturen miteinander gut klarkommen, das finde ich toll.
Bei all dem Öffentlichen in Ihrem Leben gibt es auch einen sehr privaten Einschnitt, der alles, glaube ich, verändert hat. Der frühe Tod Ihrer ersten Tochter Maxi. Sie haben sich damals entschieden, darüber zu reden. Was hat das mit Ihrer Trauer und mit Ihrem Umgehen gemacht?
Ehrlicherweise, ich habe das eigentlich nie erzählt, ich habe das neulich mal nebenbei irgendwo erwähnt. Ehrlicherweise hätte ich das gerne auch für mich und in der Familie behalten. Mhm. Nun kann ja keiner in die Zukunft blicken, aber wir waren nun auf der Intensivstation mit diesem kleinen, wundervollen Mädchen und mussten mit ihr eine OP nach der nächsten durchstehen, weil sich herausgestellt hatte, dass er einen bösartigen Hirntumor hat. Und den Preis, den man als ein Mensch bezahlt, der in der Öffentlichkeit steht oder irgendwie bekannt ist, ist, dass einfach auf dieser Intensivstation alle reden von Datenschutz und damit es drauf ankommt. Also man darf beim Bäcker nicht hören, wie der Nachbar heißt oder was. Und dann wird das an die Presse weitergegeben, aus der Intensivstation.
Oh.
Weiß bis heute nicht, wer das war. War aber scheinbar nicht nur eine Person. Also irgendwie war das ein Aufreger. Der Wimmer ist hier mit seinem Kind. Und dann stand die Presse vor der Tür und ich konnte mir überlegen, rede ich drüber oder rede ich nicht drüber. Und nun wussten wir ja gar nicht, wie der Weg damals aussehen würde, der vor uns lag. Und das erste Gefühl war ganz klar, ich sage hier gar nichts und das bleibt alles so. Nur dann wurde langsam klar, dass das ein sehr langer Weg wird und dass dieses Kind keine Kindheit erleben wird wie andere Kinder. Und dann hatte ich mir überlegt, Also entweder sage ich nichts und gehe mit Anwälten voll dagegen und werde dann aber auch nie wieder in der Öffentlichkeit auftreten, weil das mache ich nicht. Also ich mache da nicht den einfühlsamen, unterhaltsamen, vielleicht auch mal witzigen und irgendwie coolen Mediziner, wenn es in mir ganz anders aussieht, ja, und ich vor Sorge zerfressen bin. Und ein anderer Teil war auch, dass jeder Mensch hat ja so eine Gabe oder Dinge, die er kann, und ich kann ganz gut mit Worten, und mir wurde auf der Station dann relativ schnell klar, dass wir mit einem krebserkrankten Kind nicht alleine sind und dass diese Menschen eigentlich gar keine Stimme haben. Und das war auch das, nachdem ich mich dann entschieden habe, darüber zu sprechen und zu zeigen, es gibt keine Garantien im Leben, und auch als Mediziner kann es einen so treffen. Das war in all dem Schmerz auch schön zu sehen, dass Menschen gesagt haben, das tut uns so gut, so wie sie es gesagt haben, hätten wir es nie ausdrücken können, aber wir können das jetzt auch mal nutzen, da, und Leute verstehen uns jetzt mehr. Mhm. Ja, also auch Eltern, die in einer ähnlichen Situation waren. Und das, deswegen war die Entscheidung, glaube ich, richtig. Aber die Leichtigkeit war natürlich, die war in großen Teilen weg und ist sie heute auch in verschiedenen Teilen. Das verändert einen Menschen, ja.
Sie haben damals gesagt, als Arzt wusste ich viel, aber als Vater war ich hilflos. Wie haben Sie das damals wahrgenommen und was bedeutet dieser Satz für Sie heute noch?
Naja, also ich hätte in dem Augenblick eines Wimpernschlags mein Leben für das Leben des Kindes gegeben. Das Problem oder Fluch und Segen zugleich war, dass ich als Mediziner genau wusste, als das medizinische Bild etwas deutlicher wurde, was dieses Kind erleidet und was vor dem Kind liegt. Mhm. Und dementsprechend war das relativ schnell klar, dass ich wusste, okay, so und so werden die nächsten Schritte sein. Das ist die Zukunft dieses Mädchens. Mhm. Das sind jetzt die Chancen und die Risiken. Das sind die Nebenwirkungen. Das können wir machen. Das können wir nicht zu Hause machen. Da brauchen wir Hilfe. Mhm. Also das war für mich wie so ein Schaltplan oder eine Bauanleitung. War das eigentlich klar? Ja, also das habe ich sehr klar gesehen. Das ist der Mediziner. Ja, und dann steht da der Vater und kann diesem Kind nichts abnehmen. Das ist etwas, das wünsche ich keinem Menschen auf der Welt, dass man sein eigenes Kind sieht und ihm die Last nicht abnehmen kann. Und auch noch nicht mal ein bisschen. Klar, man kann viel tun, ja, damit es dem Kind irgendwie besser geht, aber man kann die Last nicht abnehmen. Und das ist ernüchternd, weil natürlich, ja, ich habe ja gesagt, ich bin der erste Mediziner in der Familie gewesen. Und wenn man dann so studiert Medizin, und dann habe ich ja dann auch an ganz tollen Kliniken arbeiten dürfen, in China, in den USA, in Deutschland, dann in Österreich, dann schleicht sich manchmal so der Gedanke ein, dass ich mir auch dachte, wie alle anderen Ärzte irgendwie auch, ja, vielleicht schützt mich das ein bisschen, oder ich bin da ein bisschen unverwundbarer, ich bin besser vorbereitet, ja, auf solche Dinge. Und dann denkst du immer, du bist vorbereitet bis zu dem Moment, wo es passiert, und merkst, dass du eigentlich, ja, dann in erster Linie einfach nur Vater bist.
Was schützt einen davor, dass der Schmerz nicht alles andere komplett überlagert? Nicht vielleicht in dem Moment, weil das geht wahrscheinlich nicht, aber in den Jahren danach.
Es geht tatsächlich schon in dem Moment, weil es gibt nur eine Sache, die hilft, und das ist annehmen. Man braucht mit dem Schicksal nicht verhandeln. Also natürlich hätte ich da stehen können und sagen können, oh Gott, früher war alles viel schöner und ich würde mir dieses gesunde Kind zurückwünschen, und das war doch vor ein paar Wochen, war doch irgendwie noch alles in Ordnung, und was, also das ist fast schon so dieses fromme, bettelnde mit dem Schicksal, mit Gott, mit der Welt verhandeln, was muss ich tun, damit es wieder so ist wie früher, und auch der Vergangenheit hinterher trauern, aber es hätte doch so schön sein können und es war doch damals so schön. Das bringt nichts. Annehmen, das annehmen, was ist, und dann sagen, was machen wir jetzt daraus? Und das sind dann halt eben nicht viele unbeschwerte Momente am Tag, die man eigentlich mit einem Kind haben sollte, sondern da muss man sehr hart manchmal den ganzen Tag dafür arbeiten, dass man die eine unbeschwerte halbe Stunde hat, wo alles gerade passt, wo gerade keine Medikamentengabe ist, wo das Kind frisch versorgt ist, wo alle zusammen sind, wo keine Fremden in der Wohnung sind, die einem helfen, dass man sagt, das ist jetzt unser Familienmoment. Das geht nur, wenn ich sage, das ist jetzt das neue Leben und das bringt nichts, das 5 Jahre später zu machen, sondern das hilft in dem Moment. Und das gilt eigentlich für alle Lebenslagen. Das gilt in kleinen Dramen wie einem Jobverlust oder einer Trennung bis hin eben zu den ganz großen Themen, dass man erkennt, dass die Lebenszeit eines geliebten Menschen endlich ist.
Als Ihre Tochter starb, war Ihre Frau bereits mit ihrer zweiten Tochter schwanger. Wie erlebt man gleichzeitig Abschied und den Anfang eines neuen Lebens?
Das ist eigentlich unbeschreiblich schön, dass dieser Gedanke, dass sich diese beiden Seelen irgendwo auf dem Weg begegnet sind, das ist wirklich was ganz Bezauberndes. Und während viele Menschen mir geschrieben haben, dass an der Erkrankung des Kindes die Beziehungen kaputt gegangen sind oder an dem Tod eines Kindes, habe ich dann auch nochmal überlegt, wie war das denn früher, wo man einfach damit rechnen musste, dass ein Kind aus der Familie aufgrund einer Erkrankung versterben wird. Und da wurde ja auch nicht alles über den Haufen geworfen und Job gekündigt und man saß nur noch beim Journaling zu Hause am Küchentisch, sondern das ist auch wieder dieses Annehmen, das Leben geht weiter und dass auch so viel Nähe zwischen meiner Frau und mir da war, dass ein Kind überhaupt entsteht, das zeigt, finde ich, schon ganz viel normales Leben und Schönes, das auch trotz einer solchen Erkrankung stattfinden kann und darf und das ist wirklich ganz besonders und macht viele Momente, die wir heute erleben, noch wertvoller.
Das glaube ich sofort. Jetzt kommen wir zu einem anderen Thema. Ihr neues Buch, das Pflege-ABC. Es ist aus einem großen Erfahrungsschatz heraus entstanden, beruflich wie menschlich. Wann entstand dieser Impuls für dieses Buch?
Ich war immer fasziniert, dass Medizin auf der Welt überall eigentlich gleich laufen kann. Ja, ich bin ja früher auch schon in den Townships, also in diesen armen Siedlungen, wie man das so nennt, in Kapstadt in Südafrika Krankenwagen gefahren und dachte immer mal, guck mal, ich könnte jetzt so viel mehr machen, wenn ich hier noch andere Tabletten, Medikamente, Verbandsmaterial an Bord hätte. Wir hatten aber tatsächlich einfach nur eine Flasche Sauerstoff, mehr gab es gar nicht. Mhm. Das zu akzeptieren, das war schon hart, ja, dass ich mir dachte, Mensch, die Medizin könnte so viel besser sein, wenn ich das und das hätte. Und Medizin ist aber doch irgendwie auch so schön, weil sie überall so gleich ist. Es gibt aber eine Sache, die noch weiter verbreiteter und noch zusammenschweißender ist oder noch mehr die Menschheit ausmacht. Und das ist das sich kümmern, die Fürsorge. Das Wort Pflege ist ja fast schon ein bisschen, was heißt was? Das Wort Pflege ist für viele schwer, ja, weil es so schwer wiegt und weil es irgendwie auch so behaftet ist und quasi schon, wenn man sagt, schon fast nach Pflege riecht. Aber das Faszinierende ist doch, dass Pflege, jemanden pflegen, sich um jemanden kümmern, das ist das, was uns Menschen ausmacht. Und ich vergesse leider jedes Mal ihren Namen. Es gab eine Forscherin oder eine Wissenschaftlerin, die im Hörsaal gefragt hat, was ist denn, also die Studenten, was ist denn das erste Zeichen davon, dass Menschen aus so kleinen Rudeln zu einer Art Zivilisation wurden? Also dass wir so die nächste Stufe geschafft haben und uns dann von einem Rudel Wölfen oder einer Gruppe Affen unterscheiden. Also warum sind wir Menschen Menschen und nicht einfach eine Gruppe Tiere? Und dann wurde überlegt, ne, also Waffen und die erste Speerspitze oder wurde irgendwo Metall gegossen oder ein Haus gebaut. Keiner kam drauf. Und dann hat sie gesagt, das war, als man ein Skelett gefunden hat, ein menschliches Skelett mit einer verheilten Femurfraktur, also einem geheilten Bruch des Oberschenkelknochens. Mhm. Ja, weil die anderen innegehalten haben und diesen Menschen so lange gepflegt haben, bis der wieder Teil der Gruppe war. Das ist was ganz Besonderes, was wir können. Das können andere Lebewesen gar nicht. Und das macht uns auch so sehr aus. Und trotzdem schmeißen wir es immer wieder so weg, weil wir sagen, wir haben Angst davor oder wir mögen es nicht oder wir vergüten es nicht anständig. Also eigentlich ist das, was uns so sehr auszeichnet als Menschen, nämlich anderen Menschen den Platz in der Gruppe bewahren, obwohl sie nicht mehr die Leistung bringen können, die ein unversehrter Mensch bringt. Das macht uns so sehr aus und dennoch kommen wir damit so schlecht zurecht. Und das Buch ist ja gar nicht sozusagen von mir. Also ich bin natürlich das Gesicht, weil ich auch den Sprech da reinbringe. Und manchmal kriege ich auch Nachrichten, wieso schreibt der jetzt ein Arzt ein Pflegebuch? Dann könnte ich auch einen Diagnostikratgeber schreiben. Denke, ja, bitte mach, also bitte, unbedingt. Aber es geht ja darum, dass Pflege eben nicht ein Pflegefachberuf ist, sondern es ist füreinander Dasein, Fürsorge zeigen und sich kümmern. Und das ist ja nun eine menschliche Sache und nicht beschränkt auf eine Berufsgattung. Ja. Und so war es mir wichtig, das Thema anzugehen. Aber es war vor allem der Mitgründer. Wir haben das Buch ist ja quasi passend zu einer Internetplattform, pflegeabc.de, wo wir das alles, was man so wissen muss, wenn man sich um einen anderen Menschen kümmert, in Videos lernt. Und Clemens, der ist auf mich zugekommen und hat gesagt, du, ich mach das und ich habe da Ideen. Du hast so ein paar Dinge, die fehlen mir. Vielleicht würdest du mitmachen wollen. Und da brauchte ich gar nicht lange nachdenken. Ich fand das so genial. Und aus dieser Internetplattform, die sehr erfolgreich läuft und wo wir vielen Menschen helfen, die sehr viel Zeit und viele Videos sich dort anschauen, ist dann auch ein Buch geworden, weil es dann doch manchmal ein Buch braucht, um nachzuschlagen oder es an Weihnachten zu verschenken oder es zum Geburtstag jemandem zu geben oder in dem Moment, wo es gerade passiert. Also die Wertigkeit eines Buches ist dann doch immer noch sehr groß.
Der Tonfall ist sehr ehrlich, sehr offen, sehr realistisch. Warum war Ihnen diese Ehrlichkeit so wichtig, dass man nicht verspricht, es wird alles wieder super, sondern es ist so, man hat manchmal vielleicht keine Kontrolle und es gibt auch Grenzen, aber...
Ja, da schließt sich ja vielleicht der Kreis. Ne? Es bringt ja alles nichts. Annehmen. Also wenn ich morgen ein Pflegefall sein sollte, ja, dann ist es schön, man sagt immer so schön, Erinnerungen sind ein Fenster, durch das man immer blicken kann. Dann ist es ja schön, wenn mich die Erinnerungen an ein unversehrtes Leben irgendwie erwärmen und erheitern. Aber wenn ich jetzt wirklich einfach gewisse Dinge nicht mehr kann und ich habe einen Pflegegrad 3 oder gibt ja je nach Land unterschiedliche Arten der Klassifizierung, was ja auch schon hart ist, aber ist ja so und hilft ja manchmal auch, wenn es um Gelder und so geht. Aber also wenn ich jetzt morgen selber ein Pflegefall bin, ja, dann muss ich es annehmen. Und das ist so wichtig und das kann ich entweder ehrlich so sehen oder ich kann natürlich, und das passiert in Millionen Haushalten, ich kann sagen, nee, geht ja noch und ah nee, komm, geh mir weg mit nee, Pflegegrad will ich nicht, Unterstützung brauche ich nicht und dann wird die erste Haushaltshilfe, die mühsam gesucht wurde oder sogar eine Pflegefachkraft weggeekelt, weil wir einfach nicht ehrlich mit uns selber umgehen. Also dass ich ehrlich mit anderen Menschen umgehen kann, das ist ja auch easy, ja, das ist relativ einfach, mit sich selber ehrlich umzugehen. Also kein Mensch belügt einen so gut wie man selbst. Und das merkt man natürlich leider immer wieder, wenn man dann mal 3 Monate nicht bei der Großmutter war oder bei den Eltern oder wem auch immer und dahin kommt und sich denkt, oh Gott, wie soll das denn auch nur noch einen Tag weiter gut gehen? Ja, und dann wurde das Gespräch nie geführt und dann wurde sich die Situation nie angeschaut, dann wurden die Wünsche vielleicht auch nie gehört. Und das ist natürlich besonders hart, ja, weil das kann schon passieren, dass ich mich auf einmal nicht mehr artikulieren kann. Und wenn ich dann nie drüber gesprochen habe, was sind denn meine Ideen, meine Wünsche, wo soll die Reise hingehen, wenn ich mal nicht mehr so kann, körperlich oder geistig, wie ich das gewohnt bin, dann müssen andere Entscheidungen treffen und spekulieren und überlegen, was könnte es denn sein, was dem Johannes da gefällt. Tja, das ist ein bisschen schade, ne?
Was würden Sie Menschen sagen, die jetzt noch nicht betroffen sind? Worauf müssen die eigentlich jetzt schon achten? Weil es kommt wahrscheinlich auf jeden von uns zu, das Thema, so oder so.
Ich befürchte, das ist so, dass wir dem gar nicht entgehen können. Es ist auch sehr beachtlich, wie viele Kinder und Jugendliche aktiv in der Pflege eines Angehörigen eingebunden sind. Das sind Millionen. Ja. Habe ich ja früher auch gemacht, fand ich auch gar nicht so schlimm. Also musste ja auch nicht alles machen, sondern war ein Teil des Teams. Also wenn es eine Sache gibt, ich könnte natürlich jetzt ganz easy sagen, ja, redet mal drüber, setzt euch hin mit einer Tasse Kaffee und redet mal drüber. Das ist zu abstrakt. Ich würde mal zum Beispiel damit anfangen, dass man mal ganz konkret sagt, und zwar wenn es noch geht, rückblickend ist immer schwer, aber wenn es gerade noch irgendwie alles gut läuft oder auch für sich selber, dass man zum Beispiel bei sich selber anfängt und man sagt, ab wann Ist denn diese Linie überschritten, dass das so zu Hause nicht mehr geht, dass ich das meiner Frau, meinem Mann, meinen Kindern nicht mehr zumuten möchte, dass dann zumindest eine Hilfe von außen kommt oder dass ich sogar sage, wenn das passiert, dann dürft ihr mich besten Gewissens ich übertreibe jetzt mal, mit dem Rollstuhl in ein Heim schieben, was ja gar nicht so schlimm ist. Also diese Einrichtungen sind ja oft ganz, ganz toll, werden aber ja so negativ wahrgenommen. Also was ist die Grenze, wo ich sage, ab dann möchte ich auch gar nicht mehr, dass man mich so sieht. Dann möchte ich gerne, dass ein Profi mich wäscht, weil das möchte ich einfach nicht. Mhm. Damit mal anfangen. Also ist das, dass man sagt, ja, das ist, wenn ich nicht mehr laufen kann, ja, weil ich, das wäre für mich ganz schlimm, dass die anderen mich sehen, wie ich da die Treppe auf allen Vieren hoch muss oder so ein Treppenlift. Kann ja sein, ist jetzt eher niederschwellig, aber kann ja sein. Oder ich möchte auf gar keinen Fall, dass jemand aus der Familie mich waschen muss, ja, oder mir auf der Toilette helfen muss. Das ist gut, das vorher zu bestimmen. Und wir hatten das sogar in der Familie, dass ich dieses Gespräch, das muss man manchmal auch ein bisschen forcieren, idealerweise nicht im Streit und in der Anspannung und in den Emotionen zwischen Tür und Angel, wenn man dann nach 3 Tagen Familienbesuch irgendwie wieder wegfährt und sagt, so, und wenn das hier so weitergeht, dann bist du ganz schnell im Heim, mein Freund. Das ist natürlich schwierig, ja. Aber dass man mal sagt, du, mich interessiert das einfach, ich habe mir da auch mal für mich Gedanken gemacht, wie das für mich wäre, aber Mama, ich möchte das gerne von dir wissen, lass uns doch mal hinsetzen, ich bringe einen Kuchen mit. Ab wann muss ich wissen, dass du das so nicht mehr willst? So.
Sie sind Mediziner, aber in Ihren Antworten geht es oft gar nicht so medizinisch zu. Was können wir als Gesellschaft über Fürsorge, Grenzen und Menschlichkeit lernen, ganz unabhängig von Krankheit und Pflege?
Was wir gerade vollkommen verlernt haben und was ich richtig vermisse und was ich sehr bedauere, also nicht nur schade finde, sondern richtig aus tiefstem Herzen bedauere, ist, dass wir total vergessen und verlernt haben, dass man andere Menschen akzeptieren sollte, wie sie sind und dass jeder Mensch eine Integrität hat, eine Persönlichkeit und einen Schutzraum um sich, der unantastbar ist. Und nur weil jemand eine andere Meinung hat oder einen Fehler gemacht hat, kann ich nicht diesen Menschen an sich in Frage stellen. Und das ist so tief drin, weil auch einfach ein paar blöde Dinge passiert sind in den letzten Jahren. Ob das nur Corona war, Ukraine, wirtschaftliche Entwicklung, alles Mögliche. Und auf einmal spreche ich einem anderen Mensch ab, dass er Mensch sein darf oder dass welcher Mensch er ist, nur weil er nicht in meine Schablone passt. Und das ist auch ganz viel in der Medizin so, wo es dann, weil jemand sich anders ernährt, ja, oder weil jemand sagt, ich rauche, oder weil jemand sagt, ich möchte das nicht. Wie kann man so eine OP nicht wollen? Also dann willst du ja wohl nicht für die anderen da sein. Also es wird ganz schnell so existenziell, ja, dass ich das immer gleich, also es wird immer gleich auf die Urfrage, bist du Mensch oder nicht, bist du Mensch wert oder nicht, runtergebrochen. Und das finde ich total erschreckend. Mhm. Also das ist, man darf ja anderer Meinung sein, und das habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Es ist doch die Freiheit ist doch, dafür haben so viele Menschen ihr Leben gelassen, dass wir heute sagen dürfen, was wir wollen, und das schmeißen wir gerade weg. Das ist einfach für mich schwer zu sehen. Klar ist das manchmal hart, das auszuhalten, dass der andere nicht meiner Meinung ist. Ja, aber genauso, wo die Freiheit des anderen anfängt, hört meine auf und andersrum. Und das ist irgendwie weg. Also richtig weg.
Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist auch vielleicht mit ein Grund, wieso sich aktuell irgendwie so viele Menschen müde, gestresst, überfordert, nicht verstanden fühlen, ängstlich sind, Ängste haben. Was brauchen die Menschen heute aus ihrer Sicht am meisten?
Ja, das wäre erstmal die Erkenntnis, dass jeder Mensch einen Platz in unserer kleinen Gruppe, in der Gesellschaft hat. Egal, wie er denkt. Auch Gedanken sind ja nicht, ich kann ja keine Gedanken bestrafen. Also das wäre mir einfach wirklich wichtig, dass jemand sagt, nein, so möchte ich das nicht. Und ich verstehe, es ist ungesund, wenn wir jetzt mal auf die Medizin gehen, wir müssen ja hier nicht in ewige Politik ausarten. Ich glaube, das ist klar, was ich da meine, dass ich, ne, egal welches Spektrum und egal wie, erstmal zuhören, ja, und verstehen, warum denkt denn einer so. Und das ist auch in der Medizin so wichtig. Wenn jemand sagt, meine Lebensqualität besteht darin, abends 2 Tüten Chips und 6 Flaschen Bier auf dem Sofa zu verputzen, dann ist mein Job nicht zu sagen, nein, das darf er nicht und ich muss jetzt alles in Bewegung setzen, damit er es nicht macht, sondern zu verstehen, warum macht dieser Mensch das? Kann ich ihm vielleicht erklären, dass es andere Wege gibt? Und wichtig, das ist mir ganz wichtig, dass dieser Mensch dann aber schon versteht, was das bedeuten kann. Und das ist in der Notaufnahme hart, wie oft ich da Raucher mit einer total kaputten Lunge gesehen habe, die Todesangst in den Augen hat man die gesehen, weil die halt wirklich keine Luft mehr bekommen. Und die wurden da durch die Tür geschoben. Oft wurden sie dann in der Sekunde reanimationspflichtig, also musste man sie in der Sekunde wiederbeleben, wo sie es endlich in die Klinik geschafft hatten. Und wenn dann so ein Mensch danach sagt, ja, das wusste ich gar nicht, ich dachte immer, das geht doch irgendwie schon und so. Also es ist halt einfach wichtig, dass wir schon auch verstehen, dass, klar, jeder darf eine freie Entscheidung treffen, aber nur weil einem das irgendwie die Online-Welt oder die Medien vorgaukeln, es wird nicht immer alles gut. Es ist nicht immer das Happy End wie in einem Filmchen, ja, in einer Rom-Com oder in einem Kinderfilm. Wenn ich das ein Leben lang mache, dann kann es eben leider auch sein, dass mein Leben anders voranschreitet. Und das wäre mir wichtig, dass wir da einfach ein bisschen mehr Verantwortung für uns selbst übernehmen und dann nicht sagen, ach ja gut, das Gesundheitssystem gibt's dann ja und das wird sich schon um mich kümmern. Die Töpfe sind nun wirklich bald leider leer.
Jetzt steht der Jahreswechsel vor der Tür. Ein Moment des Innehaltens. Man blickt zurück, man zieht Bilanz, man nimmt sich Neues vor, manchmal mit Hoffnung und manchmal auch mit Druck und schlechtem Gewissen. Wie sinnvoll sind solche Zäsuren wirklich? Und was würden Sie den Menschen raten, die gerade zwischen einem Neuanfang und eventuell auch Erschöpfungsgefühl stehen?
Es ist ja tatsächlich eine menschgemachte Grenze, ne? Also dieser Kalender, der ist ja nicht in der Natur irgendwo verankert. Man glaubt manchmal so sehr an diesen Kalender, dass sich ja wirklich der Gedanke aufdrängt, das ist jetzt der Jahreswechsel und die Natur hat auch den Jahreswechsel. Also es ist ja gar nicht so. Das ist eine menschgemachte Grenze, ein Zeitpunkt, wo man sagt, so und jetzt fängt alles neu an. Und das kann man belächeln. Aber eigentlich ist das auch ganz gut. Also vielen Menschen tut so ein selbstgewählter Punkt, wo ab jetzt ist alles anders, tut vielen Menschen gut. Wenn das natürlich alle gleichzeitig wollen und alle gleichzeitig sich dann im Fitnessclub anmelden und die Diät machen, man sieht das ja im Online-Verhalten, wie die Menschen dann so als Masse funktionieren, dann ist das ein bisschen schwierig, weil dann ist irgendwie auch die Frage, ist denn jetzt jemand da, der mir dabei hilft oder ist er selber mit seinem neues Vorsätzen beschäftigt und dann nach 10 Tagen frustriert und dann bin ich auch frustriert und wir gehen da kollektiv alle durch diese Enttäuschung durch. Da ist natürlich so ein hausgemachter Punkt irgendwie ein bisschen schwierig. Den kann man aber auch wann anders wählen. Ja, also ich kann ja auch für mich sagen, bei mir geht irgendwas zu Ende, sei es ein Job, wo der Vertrag ausläuft, sei es, dass die Kinder das Haus verlassen, dass es der Todestag des Vaters oder so. Ja, also es gibt ja verschiedene Punkte, die man sich selber setzen kann, wo man sagt, da halte ich nochmal inne. Ich habe mit einem Ehepaar gesprochen, die gesagt haben, immer hier an unserem Hochzeitstag gucken wir uns an und überlegen, machen wir jetzt noch ein Jahr weiter oder nicht. Und dann darf jeder gerne sagen ja oder nein. Und wenn beide ja sagen, weiter. Wenn einer nein sagt, ist vorbei. Also auch ein bisschen witzig gemeint, aber machen die wirklich so. Das tut ja schon mal gut. Erwartungsmanagement ist natürlich wichtig. Das ist ein modernes Wort. Also neue Routinen brauchen Zeit. Und wenn es keine Routine ist, wie das Zähneputzen, dann wird es nie passieren. Also dann lieber wirklich kleine Schritte, immer mal ein bisschen was, anstatt zu sagen, jetzt mache ich das und das und das und das und das. Und dann bin ich leider sehr, sehr enttäuscht. Obwohl das ja ein hausgemachter Wechsel ist, dieser Jahreswechsel, was die Natur schon macht, ist ja, dass sie Jahreszeiten hat. Und ich finde zum Beispiel auch immer jede Jahreszeit schön für einen Wechsel. Also, dass ich zum Beispiel sage, ich habe, also der Winter ist da und der Winter ist für mich, wie für viele Menschen, ein Moment, wo ich nochmal überlege, was habe ich denn in der hellen Jahreszeit so gemacht? Ja, und ich mag dieses Kinderbuch Frederik die Maus sehr gern, wo alle Mäuse immer im Herbst alles sammeln und mit Frederik der Maus schimpfen, weil die nur in die Sonne guckt oder in die bunten Felder und in das Laub. Und dann sitzen sie da in ihrer dunklen Höhle, voll gefressen, haben auch noch genug Nüsse und Samen für den Winter, aber den ist fad und irgendwie blöd. Und dann holt Frederik die Maus da seine Geschichten raus und auf einmal sind nicht nur die Bäuchlein warm und rund, sondern auch die Herzen leuchten. Und das ist etwas, was ich einfach schön finde. Also, dass man für sich immer mal überlegt, zum Beispiel das Geschäft, das ich mache, das habe ich jetzt 5 Jahre oder das Team, mit dem ich arbeite, das ist jetzt seit 2 Jahren. Also da hilft es manchmal, weil sonst kommt man auch in so einen Trott und im Trott kommt die Gewöhnung und die Gewöhnung, die ist natürlich ein starker Schleier, legt sich gerne über die Dinge, die dann irgendwie doch eigentlich geändert werden sollten und dann ärgert man sich ein paar Jahre später, dass man nie was gemacht hat.
Am Schluss kommen bei uns immer drei kurze Fragen, die spontan und kurz beantwortet werden sollen. Die erste wäre...
Oh Gott, beides schwierig.
Ja, beides schwierig. Die erste Frage, haben Sie selbst einen guten Vorsatz fürs neue Jahr?
Ich sage seit vielen Jahren, und ich werde immer ausgelacht, weil es noch nie passiert ist, ich sage immer, das nächste Jahr wird ruhiger. Das ist mein Vorsatz, der, den nehme ich mir auch wieder vor fürs nächste Jahr. Und wer weiß, vielleicht klappt da.
Was bringt Sie zuverlässig zum Lachen an einem ganz normalen Tag?
Das ist spielerischer Umgang mit Kindern. Also Kinder haben einfach eine ganz wundervolle Art, Unsinn zu machen, ungeplante Dinge. Manchmal ist das lautes Lachen, das dann passiert, manchmal ist es leises Lachen. Also wir haben als Familie großes Glück, dass wir viele, manchmal also wirklich ganz große Runden am Tisch haben. Sogar unter der Woche manchmal mittags bei meiner Mutter. Und da ist immer was, was mich erheitert.
Was wünschen Sie sich für Menschen, die gerade eine schwierige Zeit durchmachen?
Dass sie auf sich vertrauen und mal überlegen, was sie in diesem Leben alles schon geschafft haben. Viele Krisen haben wir schon überwunden. Zu Hause ausziehen, irgendwie das erstmal gekündigt worden, die erste Trennung, die Pubertät. Ja. Also dass Menschen sich einfach nochmal gewiss machen, was sie alles schon geschafft haben. Irgendwie dieser Zweifel, ja, weil auch momentan einfach der Ausblick in Europa ist so düster, was die Wirtschaft und so angeht. Und das zieht Menschen so runter. Da würde ich mir wünschen, dass sie einfach mal merken, was sie für sich alles schon geschafft haben, um heute hier zu sein, Krankheiten überwunden etc. Und dann schaffen sie die nächste Krise auch, auf welche Art und Weise auch immer.
Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, Herr Dr. Wimmer, für das Gespräch. Es war wirklich von allem was dabei. Vielen, vielen Dank. Auch, dass Sie so unglaublich offen über alles reden, egal was, egal in welche Richtung. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Das war wirklich schön. Dankeschön.
Auch vielen Dank an alle, die uns zugehört haben. Die nächste Folge des SWZ-Podcasts erscheint in 2 Wochen. Wenn Sie in der Zwischenzeit Lust auf mehr Interviews und Berichte aus Südtirols Politik und Wirtschaft haben, dann gibt's jeden Freitag eine druckfrische SWZ. Oder Sie können uns online unter www.swz.it besuchen. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut und einen guten Rutsch in ein glückliches neues Jahr.